Wir begrüßen hier Benedikt Heine zu einem sehr interessanten Vortrag und ich würde sagen, Bühne frei zu diesem Vortrag und ich mache noch die Tür zu.
Servus, hallo, schönen Abend, schön, dass ihr alle da seid. Wir haben vor 1,5 Jahren Mellanox-Switches gekauft und ich will euch da ein bisschen erklären, warum wir das überhaupt getan haben, warum wir so insane waren, was auch da alles irgendwie passiert ist bis dahin und warum wir das immer noch eine gute Entscheidung finden, warum wir Mellanox-Switches nutzen und warum wir da Vanilla Linux drauf nutzen und nicht irgendwie ein explizites Network Operating System. Darum geht es eigentlich heute. Ich werde ein bisschen noch kurz ausholen, wie wir da hingekommen sind, bevor wir dann wirklich reintauchen und vor allem auch, was denn eigentlich die Alternativen sind und warum wir sie ausgeschlossen haben. Kurz zu mir, Benedikt Heine, eigentlich im Netz irgendwie als Baby High immer unterwegs. Mittlerweile mache ich bei der 3Q GmbH, spiele also den Head of Infrastructure, kümmere mich eigentlich um alles, was irgendwie eine Rackschraube in der Hand hat und die Software, die darauf läuft. Und ich habe immer, seitdem ich arbeite, irgendwas mit Bare Metal Infra gemacht. Kein Windows und ganz wenig Cloud. Zur 3Q. Wir haben da so ein B2B-Video-Hosting. Das ist die professionelle Aussage, so die, was ich, wie ich es meinen Leuten erkläre, ist immer irgendwie so Vimeo mit DSGVO, wie ihr euch das so vorstellen könnt. Da haben wir halt einen Ceph-Cluster, einen großen mit so Petabyte-Scale-HDDs, Kubernetes für Videotranscoding, RTMP und SRT-Ingest für die Live-Signale. Wir betreiben auch ein CDN, nutzen da auch mal ein bisschen Third-Party, aber hauptsächlich auch das CDN bauen wir selber mit Nginx. Und dann haben wir noch so halt eine Web-App mit API und einem Linux Nginx MySQL PHP-Stack. Da läuft die komplette Plattform, also wenn Kunden bei uns Videos hochladen und die verwalten, läuft da drüber. Und das läuft alles bis so 2023, seitdem ich dort bin, lief das alles auf Colo-like Hardware so in die Richtung. Das war so ein All-in-One-Hoster, wo wir die Server einfach gemietet haben. Das Problem war, der All-in-One-Hoster erhöht dann halt einfach Anfang 2024 um 8% die Preise. Sagt, es ist Inflationsausgleich, steht auch im Vertrag, es ist legitim. Aber für uns ist es ein Betriebsrisiko. Die Cloud ist auch zu teuer und irgendwie mein Job, seitdem ich dort war, war die ganze Zeit, okay, Bare Metal, das spart sowieso Kosten. Also, wir müssen es selbst machen. Und wenn man so DIY-Colocation macht, denken die meisten eigentlich so, okay, ich stelle das Server irgendwo hin. Aber ich brauche halt, bevor ich zum Server ankomme, brauche ich irgendwie einen sicheren Platz. Also ich brauche ein scheiß Rechenzentrum, das irgendwie bewacht ist, wo niemand richtig hinkommt. Dann brauche ich halt noch Schränke dafür. So IKEA-Lackrack geht halt nicht. Wir brauchen Strom, so 5 bis 10 kW geht da halt auch durch. Das muss auch wiederum gekühlt werden. Und nachdem das gekühlt wird, können wir dann halt auch irgendwie Server betreiben, aber diese Server, die brauchen auch noch Konnektivität, also Glasfaser in irgendeiner Form. Aber so direkt die Glasfaser in den Server zu stecken, macht halt auch keinen Sinn, da brauchen wir irgendwas dazwischen. Und das sind halt Switches, Routers oder auch Swooters, wie man so schön sagt. Ah, gut, ihr habt keine Folien gesehen, vielen Dank. Stopp. Wo ist mein... Nee, das sind nicht die Folien. Hallo? Machen wir doch einfach mit den Folien weiter, ohne Speaker View. Wo sind wir denn? Habt ihr das vorher alles gesehen? Perfekt, okay, dann ist irgendwo stehen geblieben. Gut, also wir brauchen einen sicheren Platz, wir brauchen Racks, wir brauchen Strom, wir brauchen Kühlung, wir brauchen Connectivity, also irgendwie so Glasfaser und wir brauchen was dazwischen, Swooters. Wurde von so in der Community da getauft, also irgendwie so Switches, die switchen und auch auf Layer-3-Basis routen können, bevor wir die Server installieren. Unser Bedarf war sowas in die Richtung, so ein Data-Center-Switch halt, irgendwie mal mehrere hundert Gigabit muss er auf jeden Fall intern durchschleifen können. Er hat mindestens 32 Ports, dass wir so ein ganzes Rack auch da drin verbinden können. Mindestens 25 Gigabit, eher 100 Gigabit und auch mindestens 100 Gigabit von Uplink. Wir brauchen auch Layer 2 High Availability, da hat man so noch so eine CEF-Distribution im Einsatz, die das unbedingt braucht. Und dann halt noch so Standardkram, VLANs, LACP, statische Firewall, was halt eigentlich so mittlerweile Standard ist in einem Data Center Switch. Und das Ding muss irgendwie Infrastructure as Code machen, also wir müssen reproduzierbar unsere Konfiguration generieren können, müssen die draufgeben können. So, wenn ich das jetzt so anschaue, ist das eigentlich irgendwie so eine Möglichkeit von einem perfekten Switch. Das ist eine Juniper QFX 5120, hat 48 Ports, A25G, da kann man 48 interne Devices anschließen, kann die theoretisch auch mit LACP zu 50 Gigabit oder vielleicht noch mehr zusammen verbinden. Vorteil, den wir da hatten, war, ich kenne das von meinem vorherigen Arbeitgeber, das bekanntes Ökosystem, es kann alles. Und es ist für mich auch einfach zu bedienen. Also wir können auch einfach die Konfiguration da rein kopieren. Jetzt kommt es nur zum Problem, es kostet ein bisschen viel, 20.000 Euro für so ein Ding hinstellen und dann willst du es noch redundant haben, das stellst du erstmal 40.000 Euro hin. Also Monatskosten von über 1.000 Euro. Dafür, dass wir einen Server ersetzen, der 300 Euro irgendwie im Monat uns kostet, das ist ein bisschen zu viel. Also sind wir weitergegangen, haben wir so mal geschaut, was es noch gibt. Es gibt dann Cisco, Arista, Nokia, so die etablierten so ein bisschen in die Richtung. Das ist aber alles ein unbekanntes Ökosystem für uns gewesen. Es ist auch sehr teuer und die Lizenzen sind auch ein Dschungel für uns. Und dann sind wir eben ein bisschen weitergetaucht. Da gibt es so ein paar Underdogs, wo man ein bisschen reinkommt. Da gibt es diese Whitebox-Switches. Also Juniper kauft ja auch nicht oder baut nicht unbedingt die Switches selber. Die kriegen sie teilweise auch von Celestica. Da ist meistens so ein Broadcom ASIC drin. Und jetzt muss ich noch erklären, was ein ASIC ist. Das ist der so eigentliche Switch-Chip, der sich nur darum kümmert, die Pakete zu forwarden. Also deswegen ist das Ding auch so extrem schnell, weil wenn ihr das in CPU machen würdet, das würde nicht funktionieren. Jetzt bei den meisten ist da wieder so ein Network Operating System, also ein NOS installierbar über ONI, Open Network Install Environment. Das ist ein OCP-Projekt, also Open Compute Project, kommt das her. Und meistens ist es dann so, dass man das NOS und das Broadcom Software Development Kit zusammen drauf installiert und dann hat man irgendwie so einen nutzbaren Switch. Beispielsweise sind das so Sachen wie VIOS, IP Infusion. Wir haben gesehen, okay, es gibt Sonic. Und Sonic ist Free and Open Source Software. Tolle Sache, okay, das nehmen wir mal auf die Shortlist auf. Parallel kam dann noch sowas drauf, also Pim van Pelt betreibt ein riesiges oder ein eigenes Network, AAS, also ein Autonomous System im Internet, nutzt da auch viel BGP und hat dann mal so eine Mellanox-Maschine auseinandergenommen und hat Debian drauf installiert, interessanterweise. Hat es dann auch kurz danach Ben Cartwright Cox, der nennt die Dinger nämlich auch Sputos, hat es dann hat es auch gemacht. Das war Anfang 2024, Pim van Pelt war es Ende 2023. Und dann bin ich auch darauf aufmerksam geworden. Kurz davor hatten wir noch so 2017 und 2023 ein paar Talks, kann man sich auch anschauen, wie das mit SwitchDev funktioniert. War jetzt interessant, wir sind irgendwie mit Mellanox dann auf einmal hergekommen. Die bauen auch eigene ASICs. Diese eigenen ASICs sind mit so einem voll integrierten Network Operating System aufgebaut. Das Network Operating System kann auch EVPN, wofür wir unsere Layer 2 High Availability hätten. Und es kann auch natives SwitchDev. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was das SwitchDev genau alles bedeutet. Aber es kann es halt. Es stellt sich dann raus, dass das NOS für das Maschinchen, was wir wollten, nicht mehr gibt. Aber trotzdem, wir haben irgendwie so zwei Free- und Open-Source-Softwares da freigelassen. Und das eine ist Sonic, das andere ist Mellanox. man sieht da so die kleinen Unterschiede, kostet aber alles das ähnlich dasselbe. Mit 1500 Euro oder 1000 Euro ist es eigentlich, kann man so einen Switch irgendwie noch vertreten. Die Features sind halt auf Sonic Network Operating System-like so ein bisschen begrenzt. Bei Mellanox Switch, der heißt es aber, an alles, was du denken kannst, das kannst du da irgendwie auf der Kiste machen. Vom Gefühl her war irgendwie Sonic so, ja, das ist eigentlich so ein solides Ding, das ist irgendwie battle-tested, das ist auch unterstützt überall. Bei Mellanox hat man sich irgendwie die Frage gestellt, klingt eigentlich zu gut. Wo ist denn eigentlich der Haken? Deswegen sind wir erstmal mit Sonic weitergelaufen. Wir haben gesagt, okay, Container Lab und Sonic funktioniert zusammen. Wir können es testen, wir können es ohne Kosten testen. Also lass einfach mal machen. Ja. Das war Ende 2024, als wir das ausprobiert haben. Haben dann mit Sonic, mit VR NetLab uns die Images gebaut. Interessanterweise ist auch die Azure Pipeline anscheinend, kann man das Image dort nicht finden. Auf jeden Fall, wir haben uns die Images gebaut. Und mit Sudo Container Lab Deploy kann man sich dann einfach so einen einzelnen Switch einfach aufbauen. Ich habe das Netz damals ein bisschen größer schon gemacht, die Sachen auch miteinander verbunden. Schaut euch mal den Talk vom Robert Sanders von heute Nachmittag vor, ich glaube, 3 Stunden an. Da kann man dann noch Links miteinander zusammenbauen. Zum Beispiel reicht es aktuell. Auf jeden Fall mit SSH C-Lab kommt man da easy schnell drauf. Also man kann einfach C-Lab minus und dann Tab eingeben, ist automatisch drauf, weil ist die Container Lab die etc Host pflegt. Und wenn ich dann da drauf bin, sehe ich so, okay, ich bin ein Admin auf AdSonic. Das sieht auch schon irgendwie so der Prompt nach einer Bash aus und nicht irgendwie nach einem Router-Vendor. Aber ich kann trotzdem irgendwie Show-Version eingeben, ey, tolle Sache. Dann habe ich mir gedacht, okay, lege ich mir ein VLAN an. Funktioniert auch, ja, VLAN ID 100, cool. Und dann habe ich mir gefragt, ja, wie sieht die Konfiguration dazu aus, weil ich will das ja später irgendwie auch bootstrappen und ich will Infrastructure as Code machen. Habe ich die uns gesaved, dann kommt da die Konfiguration raus, in etc Sonic wird die dann gespeichert. Okay, tolle Sache, cool. Juniper-like habe ich dann halt einfach noch ein zweites VLAN angelegt, das Ding heißt Uplink, haben wir gedacht, okay, machen wir weiter. Haben das dann reloaded. Dann wollte ich mir die VLANs anzeigen lassen, was ich denn eigentlich getan habe. Komme ich bei einer Exception raus. Wenn es sich dann irgendwie so klärt, ist VLAN Split, also das VLAN muss mit dem Namen VLAN beginnen, weil sonst geht's nicht. Ich habe mir halt nur so gefragt, so Input Validation, habt ihr davon schon mal gehört? Ja, ist von Microsoft. Ich glaube, den Witz darf man hier tun. Also mittlerweile haben sie einen Bug gefixt in neuen Version. Ich weiß nicht wann, aber ich habe mir gedacht, okay, also wenn ich jetzt, wir hatten den Plan, ein getestetes Network Operating System quasi einzukaufen und zu verwenden. Aber es funktioniert nicht. Okay, dann können wir es mal ausprobieren und es selber tun. Weil schlechter als schlecht können wir es nicht. Also Container Lab Sonic, nee, wir machen es einfach mit Basic Linux. Was müssen wir testen? Wir müssen EVPN testen. Ich habe nämlich keine Ahnung davon gehabt. Haben mir einfach mal gedacht, okay, EVPN ist die Technik davon. Klingt auch alles cool, kann Multihoming, kann Routing, kann irgendwie alles, funktioniert. Ich habe dann auch eine Container Lab aufgebaut dafür und habe dann halt mal so für 3 Racks das zusammengebaut. Da sieht man jetzt auch so, alle Racks können, also die Racks können sich gegenseitig über also jeder Switch kann jeden anderen Switch über maximal einen Hop erreichen. Das ist nicht ganz meshed, aber grob. Und habe dann unten drunter noch so 3 Clients gemacht, habe das mal ausgetestet und am Ende kam da raus, okay, EVPN, ja, ist neue Technik, ist kompliziert, ist auch nicht unser Hauptding, was wir tun im Videobereich, aber es scheint zu funktionieren, die Clients können sich erreichen und der Rest ist Standard Linux. Sollten wir halt wirklich mal kaufen. Oder wir kaufen uns halt mal Nerd-Spielzeug, weil ja, ist halt geil. Das sah dann so aus bei uns im Lab. Also ich habe das untere Office im Keller missbraucht. Da unten sieht man so zwei Switches, oben drüber noch ein Server, der halt angeschlossen ist mit 100G. Der macht mittlerweile auch im CDN unser Caching. Wenn man das dann so aus mal auch aufschraubt, weil man muss die aufschrauben, um die SSD zu wechseln, sieht es dann so aus, da ist ganz viel Luft drin. Ja, aber hier jetzt auf der linken Seite ist hinten eigentlich nichts anderes als ein Single-Board-Computer mit einem Intel Xeon 2-Kernprozessor. Verbunden mit einer PCIe-Lane auf die rechte Seite und ganz vorne sind halt 32x100G QSFP-Ports. Man kann auch die Lüftungsrichtung reversen, indem man einfach die Lüfter dreht mit einem Schraubenzieher. Funktioniert auch wunderbar toll. Das Schönste an der Sache war, eigentlich funktioniert es bei dem Modell nicht. Ich habe es vom anderen abgeguckt, habe gedacht, es funktioniert. Aber gut, hat geklappt, trotzdem irgendwie noch. Und laut Blogartikel ist es eigentlich nichts anderes als ja, mSATA-SSD ersetzen, sich dann per Serial drauf zu verbinden, auch stinknormales RJ45, dann Debian per USB-Stick installieren, also normales Debian, den Kernel danach nochmal kompilieren mit config.net/switch-dev gleich ja. Firmware-Update anscheinend. Dann ist noch so die Empfehlung, die Ports umzubenennen mit einer UDEF-Regel und am Ende reboot and have fun. Es hat sich herausgestellt, brauchen wir nicht. Die kompliziertesten Schritte sind weggefallen, weil wir haben Ubuntu benutzt. Ubuntu hat es nicht rausoperiert. Coole Sache, ja. Also wir haben am Ende ein Vollsupport des Ubuntu, wir haben keine Lizenzkosten, wir haben dasselbe Operating System wie auf unseren Servern. Alles ist IP-Route 2 basiert und wir haben die Erweiterbarkeit wie ein Server. Eigentlich total ist eine coole Sache. Die einzige Frage, die offen ist, wir haben halt keine Firmware-Updates vom ASIC mehr, wirklich vom ASIC. Die Software läuft weiter, aber der ASIC nicht. Ich lasse die Frage explizit einfach mal offen stehen, ob das wirklich ein Problem ist. Meiner Auffassung nach nämlich nicht. So, auf jeden Fall, wir haben jetzt den Switch und der läuft und wir können den booten. Wir kommen jetzt mal per SSH drauf. Der hat hinten auch so noch so ein RJ45-Kabel. Da kommt auch ganz normal auf diesen Single-Board-Controller drauf, ohne dass man sich vorne, also auf den vorderen großen Ports aussperrt. Schauen wir einfach mal, wie sich das Ding da so verhält. Und wenn man hier jetzt anschaut, wie man das beispielsweise machen kann, kann man hier eine Bridge hinzufügen. Ich habe da jetzt einfach auf Port 31 ein SFP eingesteckt gehabt, IP-Link Set down gemacht und die MTU angepasst, den zu einer Bridge hinzugefügt und der Bridge einfach mal eine IP-Adresse gegeben. Das Ganze sieht danach so aus. Das ist jetzt die echte Ausgabe mit Color auf einer Bash, IP-Adder-Add, IP-Adder-Show läuft. Ich kann auch pingen, ich kann alles drumherum machen, läuft für mich. Wenn wir das jetzt weitergehen, wir können dann auch noch hier das anschauen, so ein YAML schreiben für die Konfiguration. Ein bisschen weiter unten kommt jetzt gerade die Bridge Configuration, das wäre jetzt genau dasselbe gewesen. Und ja, es war NetPlan, funktioniert halt auch irgendwie. Es funktioniert, try halt nicht. Weil Try will nämlich explizit für so Bridges oder Bond-Interfaces, will es nicht die Parameter zurückstellen. Warum auch immer, ich weiß es nicht ganz genau warum. Also es ist ungeeignet für Switches, aber es läuft irgendwie. Und NetPlan Apply löscht erstmal alle Routes, die ihr auf diesem Ding irgendwie durch ein anderes Routing-Protokoll drauf habt, wird erstmal gelöscht. Ja, da gibt es noch andere Software, IfState, ist ein Python-Modell. Man kann eine komplette Konfigurationsdatei da generieren. Es zeigt dann auch den Diff an und das löscht nicht die Routes. Das sollten wir mal ausprobieren. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Unsere Lösung war bis jetzt einfach beim Bird die Route-Aktualisierungsrate einfach hochzudrehen. Ja, wenn man anschaut, wie es funktioniert. Ja. So, jetzt ist das Wichtigste, wenn wir diesen Switch haben, wir müssen ja erstmal nach außen irgendwie telefonieren, wir müssen Netze announcen. Wie funktioniert es da jetzt? Ja, Uninstall BERT 2. Ihr könnt auch nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt auch USPF da drauf installieren oder FRR, funktioniert alles out of the box. Für das eVPN-Zeug hatten wir sogar zeitweise FRR und BGP auf den Routern parallel am Laufen. Mit Port 128 und 129 funktioniert das. Ja, kommen wir zu eVPN. Wir haben FRR ja am Laufen gehabt. Layer 2 High Availability. Wie ich es schon im Vortrag so im Text gespoilert habe, das war bei uns ein Trainwreck. Aber an sich, es funktioniert. Das Problem ist nur, die Lab Results sind nicht ganz übertragbar. Und da trägt sich jetzt an, ja, das braucht Sondereinstellungen. Die sind aber nur auffindbar in der PDF, in den Mellanox-Docs, die man irgendwie durch Klicken auf diesen Link findet und dann draufkommt. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich den Link gefunden habe. Ich habe die PDF gebookmarkt und runtergeladen. Ich habe wirklich keinen Plan mehr, wie ich die gefunden habe. Aber da hat mir wirklich Herstellerdokumentation extrem geholfen, weil es gibt nämlich 2, 3 Switches im VXLAN, wo man die mal aktiv bearbeiten muss, dass das Ding wirklich funktioniert. Dann gibt es halt noch eine Einschränkung auf dem Ding, was wir haben. Wir haben so eine SN2700, da gibt es maximal eine WLAN-Aware-Bridge drauf, was aber auch irgendwie machbar ist und handelbar. Und jetzt kommt es, Multi-Homing funktioniert halt. Also ich habe ja vorher euch dieses Bild da gezeigt mit den 3 Racks und dann 2 Switches in einem Rack. Das funktioniert wirklich wunderbar, dass man das eine Kabel in den oberen Switch packt, das andere Kabel in den unteren Switch und beide mit einem LACP auch miteinander verbindet, funktioniert. Man kann dann auch das eine ausstecken, das andere wieder einstecken, macht ein Top-Failover. Was auch funktioniert, ist auch Asymmetric Routing, also das ist das, was wir hatten, weil wir wollten an verschiedenen Stellen unsere Uplinks einfach für Redundanz anbinden. Das Problem ist nur, zusammen funktioniert das nicht. Ganz genau weiß ich auch nicht, warum. Die Pakete laufen so ein bisschen in die Richtung. Vor allem, wenn die Pakete wieder zurück, also die Eingangspakete wieder ankommen, haben wir das Problem, dass die dann erwartet der Switch eine Response und diese Response, der schickt eine ARP-Request raus, erwartet eine ARP-Response, die bleibt aber am anderen Switch kleben und der andere Switch schickt auch keine Antwort mehr durchs eVPN zurück, dass er jetzt gerade eine ARP-Response zu dieser IP-Adresse mit der MAC-Adresse gefunden hat. Mir ist es nicht klar gewesen, unsere Lösung, wir schmeißen dieses ganze Konzept von High Availability auf Layer 2 einfach weg, weil es gibt genau ein Ding bei uns, das ist so eine CEF-Distribution, die wir für Support eingekauft haben. Wir werden es durch Vanilla CEF ersetzen, da können wir alles dann Layer 3 BGP bis zum Host einfach durchmachen und mit BERT. Jetzt kommen wir dann noch zu den Spezialitäten von Mellanox und SwitchDev, was da eigentlich so funktioniert. Auf Layer 1 verhält sich das Ding nämlich ein bisschen anders, beziehungsweise Sachen, die man sonst eigentlich nicht sieht. Brauchen wir sowas? Nee. Also wer jetzt genau noch nicht verstanden hat, was das für ein Command ist, der Command zeigt an, wie gerade die Lichtwerte auf dem Interface sind, das gerade da eingesteckt ist und das in Juniper-Syntax. Brauchen wir nicht, weil wir haben ETH-Tool. Kennt ihr vielleicht alle schon von normalen Interfaces. Wenn man das so anschaut, wir können das einfach mit ETH-Tool-M, können wir uns diese Lichtwerte anschauen. Und es sieht genau gleich aus. Wenn wir dann anschauen, also das ist jetzt so, da ist vielleicht eine Phase gebrochen, wir wissen es immer noch nicht. Auf unserer Seite haben wir jetzt die Optik getauscht. Gerade wirklich aktuelles Beispiel. Wir sehen jetzt hier einen 100G-Transceiver mit 10, also Single-Mode-Fiber, passende Wellenlänge von Flex Optics bei Flex Optics gekauft. Und wenn man dann schon anschaut, sieht man auch hier direkt die Lichtwerte. Ja, ist jetzt leider ein bisschen abgeschnitten, aber wir haben halt vier Lanes insgesamt und offensichtlich auf mindestens mal 3 Lanes ist in irgendeiner Form gerade keine Kommunikation möglich. Wir wissen noch nicht, woran es liegt. Gegenstelle muss jetzt noch austauschen. extrem easy zu debuggen, stinknormale Tools. Man kann auch mit ETH-Tool-G und -K auch weiterarbeiten, habe ich selber aber noch gar nicht gebraucht. Man kann dann auch noch anschauen, weil das ist ja wichtig, ein Switch sollte den Paket-Traffic immer auf dem ASIC bearbeiten. IP-Stats, wem ist dieses Kommando geläufig? Okay, 4 Leute, also einstellige Prozentzahl hier im Raum, die das wirklich weiß. Ich habe es davor auch noch nie verwendet, aber mit IP-Stats kann man beispielsweise auch auf den Ports dann anschauen, was da drüber gelaufen ist. Man sieht dann beispielsweise hier in der Subgroup, wie viele Pakete an den CPU wirklich gelaufen sind und unten drunter dann auch noch, wie viele Pakete dann eigentlich wirklich auf dem ASIC gelandet sind oder dort geblieben sind. Das ist ein Counter, der da hochläuft. Den kann man dann auch später immer abqueryen und über Prometheus irgendwann mal vielleicht abholen. Kommen wir später dazu. Devlink ist dann das nächste Tool, das es dann noch gibt. Da kommt man beispielsweise mit Devlink Port, kann man so Port-Infos anschauen. Devlink Resource zeigt dann so eigentlich im TCAM, also das ist so dieser Memory vom ASIC, zeigt dann an, wie viel Platz da wirklich noch frei ist. Hey, minus J macht auch JSON-Output. Ihr müsst da gar nicht viel tun. Und wenn man das dann so anschaut, kann ich einfach hier mit Devlink Resource mir anschauen, was da eigentlich gerade auf meinem Switch abläuft. Und wenn ich da unten weiter runtergehe, hier unten stehen auch die Hashes. Wenn man ein bisschen weiter reingeht, ist die eigentliche Ressourcenauslastung davon wirklich benutzt, ist wirklich angezeigt. Anscheinend kann man bis zu 190.000 Routes drauf installieren. Wir sind noch weit davon entfernt. Wir wissen es aber irgendwann, wie die Routen drin sind. Wie machen wir so Breakout-Kabel? Funktioniert auch über Devlink Port. Da sieht man dann auch die jetzt Port 17 und Port 18 haben wir hier beispielsweise. Da können wir den Link splitten in bis zu 4 Lanes. Und ich habe das jetzt einfach mal hier mit Port 27 durchgemacht. Man sieht hier, Port 27 ist aktuell da. Wenn ich den jetzt splitte in 4 Lanes und den danach nochmal anschaue, gibt es den auf einmal nicht mehr, ein Geist. Man sieht aber auf einmal, okay, es gibt Lane 0, Lane 1, Lane 2, Lane 3. Und ich kann die danach wieder ansplitten, aber mit dem richtigen Kommando. Port 27, Lane 0. Und sehe dann hier, er ist wieder da. Also wir können so Breakout-Kabel, das sind 1x 100G auf 4x 25G, können wir beispielsweise perfekt verwenden für unsere Server. Bringt uns nämlich sogar die doppelte Portdichte wie bei einem 48 Port-Switch, den ich vorher gezeigt hatte. So, jetzt ist aber das Problem, Infrastructure as Code ruft da an, weil ich will das ja nicht die ganze Zeit so eingeben. Und gibt es eigentlich ein Tool dafür schon auf Linux, dass es kann? Gibt es nicht. Deswegen haben wir uns gedacht, können wir eins schreiben? Ja, will ich's? Nee. Hab dann halt mal ChatGPT gefragt, ist ein 50-Zeiler oder sowas geworden. 8 Nachrichten später ist das meine Konfigurationsdatei, um dasselbe zu tun. Und Systemd-Service ist fertig. Ich habe so eine Konfigurationsdatei, die ich da hinlegen kann. Das ist reboot-safe, idempotent, genau das, was man eigentlich haben will. Und es ist ein File, ja. Und es hat einfach gut funktioniert. Dafür ist Vibe-Coding halt eine gute Sache. Da werden wir auch noch so ein paar andere Helfer mit reinbauen. Also für TC kann man auch so Firewalls mit aufbauen. Das ist aktuell noch ein Bash-Skript bei uns. Und so mit IP-Stats, also das, was ich vorher gezeigt habe, da wollen wir noch ein Prometheus Node-Exporter-Dashboard dafür bauen. Also beziehungsweise, dass einfach diese Metriken mit exportiert werden regelmäßig. Das Wichtige ist dahinter, wir wollen nämlich sehen, ob wir gerade Traffic bekommen, der auf die CPU geht oder nicht. Weil wenn wir sehen, dass der Traffic auf die CPU geht, beziehungsweise auch in einem DDoS-Fall, wenn der Router angegriffen wird, ist unser komplettes Netz weg. Warum machen wir das Ganze jetzt am Ende? Ich habe das vom Diebe-Instant schamlos kopiert hier. Freiheit für uns. Also wir als Firma wollen weitergehen und wir wollen uns lösen von unter anderem US-amerikanischen Services. Das ist auch das, was wir verkaufen. Und Debian und Open Source ist da einfach Freiheit für uns. Passt auch bei uns aktuell total ins Konzept. Wir können auch dann dementsprechend weitergehen. Wir können einfach einen Node-Exporter installieren auf dieser Kiste. Und wir sehen automatisch alle unsere Interfaces, die da laufen. Wir sehen, wie der CPU ausgelastet ist. Wir sehen die RAM-Auslastung. Und wenn es nachher weiter ins Detail geht, sehen wir auch noch alles, was noch passiert. Wenn man hier genau hinschaut, also hier ist auch ein Traffic, da habe ich wahrscheinlich an der Konfiguration rumgespielt. Ich weiß noch nicht, wie lange der Screenshot her ist. Aber totale Übersicht für uns, weil jedes andere Network Operating System wäre, hätte erstmal zusätzliche Arbeit nochmal bedeutet, für uns irgendwie Monitoring da aufzubauen. Hier nutzen wir einfach das, was wir auf den Servern haben. Infrastructure as Code. Also wir nutzen SaltStack. Für uns heißt das einfach, ab den Salt Salt Minion. Salt Minion ist da, fertig. Und alles ist eine Datei. Ich kann einfach starten damit. CVE-Handling. Ja, wir können einfach Update und Dist Upgrade machen. Und wie oft musst du deinen Router eigentlich rebooten, weil der RPD mal wieder einen CVE-Crash hat oder so? Für uns heißt das einfach ein schönes Upgrade mit APT. Und hey, wir brauchen mehr davon, bitte. Also Marvel hat es auch gemacht, die haben es, glaube ich, wieder eingestellt. Nvidia macht es noch, aber halt in der neueren Generation. Ich hätte gerne, dass mehr Leute davon sowas in die Richtung bauen, dass wir nicht ein Network Operating System haben, wo wir erstmal komplett andere Sachen bauen, obwohl eigentlich das drunter alles ein Linux ist. Lass doch das Linux ein Linux sein. Und für uns heißt es auch, so Free Open Source Software, das fördert für uns die Souveränität. Und das macht uns alle voneinander unabhängiger. Also ich kann selber gucken, dass der Code vielleicht auch gepatcht ist, auch wenn es nicht mehr supported wird, weil ich C-Code verstehe und Patches verstehe und weiß, wie das funktioniert. Und am Ende gibt es noch ein shameless Plug, wenn ihr arbeiten wollt und so bei sowas mitmachen wollt, könnt ihr euch melden. Wir suchen Linux-Engineers, Linux, DevOps, Kubernetes, Ceph. Ihr dürft auch ein bisschen basteln. Wir bauen gerade ich mache gerade auch in diesem Lab unten unseren Kubernetes-Cluster neu. Ich versuche so interne Transcoding-Sachen, also wenn ihr was braucht, ja. Talk to me. Danke.
So, Fragen?
Ja, danke schön für den Vortrag. Mir war jetzt nicht hundertprozentig klar gewesen, also die Switches, ob das jetzt gebraucht war oder neu. Also Mellanox wurde ja schon vor einer Weile von wieder übernommen. Darum, weiß ich nicht, habt ihr die neu gekauft oder war das alles irgendwo bei eBay oder so?
Die gibt es gerade bei eBay für 1.500 € gebraucht.
Okay. Und da denkt ihr auch dann, wenn ihr Hardware-Ausfälle habt oder so in Zukunft, dass ihr da weiterhin Supply habt? Also ja, wie ist das da, die Strategie?
Okay. Die steckt schon im Rack.
Okay.
Also wir haben halt für drei Racks haben wir halt 7 Switches gekauft. Und der eine steckt halt einfach mit drin. Und den kann man halt dann, also meine Vorstellung ist halt, wenn jetzt einer von den Switches ausfällt, gehen wir her, schreiben dann Remote-Hands-Tickets. Tauscht mal bitte den Switch und in der Zwischenzeit wird der hochgefahren mit SaltStack einfach mal die aktuelle Konfiguration von dem Ding drauf gebügelt und dann ist das theoretisch in einer halben Stunde sogar schon gemacht. Also so eigentlich ist das das Ziel in die Richtung. Aber wenn ein Switch ausfällt, ist die Alternative, die wahrscheinlich schneller geht, Remote-Hands-Ticket schreiben, den eigentlichen Uplink rausbauen, einfach umstecken, den SFP und die BGP-Session umziehen.
Ja, und falls ihr den 8. Switch braucht oder so, könnt ihr den auch noch irgendwie später noch so kaufen wahrscheinlich.
Offenbar. Ja, die gibt es aktuell.
Das seid ihr noch entspannt. Okay.
Es hängt davon ab. Also das ist jetzt 100G-Hardware mit vier Lanes, also 100G LR4 kannst du da nur einstecken und nicht 100G LR1. Das heißt auch, wir werden früher oder später schon in so Kompatibilitätsprobleme reinlaufen. Wesentlich früher wie andere, die jetzt gerade eine neue Hardware-Plattform auswählen. Aber das wird man dann einfach schauen, wie das weitergeht. Nvidia bietet ja jetzt schon 400G-Hardware an. Also könnten wir das auch machen, aber das wird man sehen, wie es weiterläuft.
Und dann habe ich noch eine zweite Frage. Das hast du es ganz kurz am Ende erwähnt, so mit DDoS-Angriffen zum Beispiel. Ihr betreibt jetzt eure eigene Infrastruktur. Habt ihr da eine Strategie oder verlasst ihr euch da auf euren Service, also den Uplink-Provider, oder wollt ihr das selber bauen? Also das ist ja durchaus ein Problem, ja, dass du es selber baut.
Das ist, also ich komme aus dem DDoS-Schutz. Wir haben auch mit so ähnlicher Hardware, die ich da schon gezeigt habe, auch damit verteidigt. Wenn die großen Bandbreiten kommen, dann musst du meistens schon, dann musst du einfach auf dem Switch vorne filtern. Das geht über eine statische Regel. Aktuell ist da so ein Ding, ist so Flowspec. Das Problem mit Flowspec ist, glaube ich, aktuell nicht unterstützt so ganz. Also das, da müsste man irgendwie sowas noch bauen, so eine Bird-Komponente, die das automatisch in eine TC-Regel umschreibt. Habe ich mich aber noch nicht mit auseinandergesetzt. Und das Wichtige ist eigentlich eher, dass bei einem DDoS-Angriff die CPU nicht überlastet wird, weil die CPUs da drin sind ziemlich schwach.
Weitere Fragen?
Du hattest ja erwähnt, dass es sein kann, dass die CPU Arbeit bekommt, oder wenn es nicht mehr vorne im ASICS gemacht wird.
Wie bitte?
Du hattest ja erwähnt, dass die CPU manchmal Arbeit bekommt und nicht vorne die Pakete im ASICS abgearbeitet werden kann. Wie kommt denn das? Also wann kommt denn da CPU?
Bei jeder BGP-Session, die du aufmachst. Also alles, was was keine Pakete sind, die auch ganz easy forwarded werden können, also alles, was auf diesem Router selbst verarbeitet werden muss, ist eigentlich der Default, dass das gepuntet wird, wie man das so schön sagt, und in den CPU geladen wird. Das sind eigentlich alles Pakete, die direkt an die IP-Adresse vom Router gehen. Das kann man davor filtern mit TC, also so eine Firewall-Regel davor schreiben, dass das halt nicht von falscher Seite kommt. Aber der CPU muss immer in irgendeiner Form was machen. Und vor allem bei der BGP-Session ist da bei uns aktuell der meiste Traffic, der da drauf läuft im CPU.
Und die ist sehr begrenzt.
Die sind halt zwei Kerne. Ist halt nicht super viel, ja.
Ja, hallo. Vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich habe ähnliche Spielereien auch schon durchleben dürfen. Also ich bin sehr gut mit der Materie vertraut, was du da schon alles geleistet hast. Meine Frage an dich wäre, was passiert denn, wenn du jetzt mal einen TCP-Dump auf einen so einen Port machen würdest?
Geht nicht. Weil das wird ja nicht gepuntet.
Also selbst wenn du den in den Promiscuous oder so schalten würdest, das geht gar nicht vom ASIC aus. Oder was passiert da technisch? Weißt du das?
Also so wie ich es von Juniper kenne, passiert da, also wird
gar nichts.
Der Traffic, der da angezeigt wird, ist ja nur der von dem Port kommt und gepuntet wurde. Und aller Traffic, der reinkommt und weiter, also geforwardet wird direkt, der wird gar nicht angezeigt. Und ich habe es noch gar nicht ausprobiert.
Ja, deswegen, also ich auch nicht. Und das wäre jetzt eine interessante Frage gewesen, was passieren würde. Das kam jetzt nur gerade, während ich dir hier lauschen durfte, deswegen.
Wir können das ja nachher mal ausprobieren.
Weil ich habe da nur so das eine kleine dünne Käbelchen zwischen der Backplane und dem CPU-Board vorne gesehen. Wahrscheinlich wird da auch irgendwann der PCI-Bus ein bisschen traurig werden.
Ich glaube nicht, dass der PCI-Bus traurig wird, sondern eher davor irgendwas anderes auf diesem Board. Also der PCI-Bus sollte, glaube ich, schon 1-2 Gigabit sein. Und ich glaube, bei Juniper war es zumindest damals so, dieser interne Rate Limiter hat nach einem Gigabit zugeschlagen. Und dann war halt auch mal so das Paket aus der BGP-Session weg.
Ja. Ja, Spaß mit Switchen. Gutes Schaffen. Moin, danke für deinen Vortrag. Als du die Lanes gesplittet hattest, ist dir da vielleicht irgendwie aufgefallen, weil ich hatte gesehen, dass tatsächlich die MAC-Adressen ja dann fortlaufen waren, ob die vielleicht reused worden sind von anderen Ports? Also sprich, verlierst du vielleicht Ports, wenn du Lanes splittest, weil die MAC-Adressen reused werden müssen?
Ja. Du hast eine Überbelegung von 2 MAC-Adressen. Das heißt, dieser Switch kann insgesamt nur 16 Ports auf 4 Lanes splitten. Bekannter Constraint. Das kleinere Modell, die 2040, nee, ich weiß gerade selber nicht, also dieses Halb-U-Chassis, das hat 16x32 Ports, das hat auch 64 MAC-Adressen, da kannst du alle 16 Ports dann splitten. Und wenn du es nur in 2 Lanes eben splittest, kannst du volle 32x2x50 Gig nutzen.
Ich bin noch motiviert. Weitere Fragen?
Hier vorne. Das auch noch.
Hallo, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Was sich jetzt noch aufgedrängt hat, du hattest jetzt mehrfach erwähnt, dass das nur eine sehr kleine Xeon-CPU mit nur 2 Kernen ist. Das ist natürlich jetzt die Frage vom Bastler, ist die verlötet oder kann man die einfach swappen?
Ja, also die ist verlötet. Das Ding hat auch nur 8 GB RAM. Das Witzige bei dem RAM ist aber wenigstens, da gibt es eigentlich noch so Sockets, also da kann man theoretisch noch eine zweite RAM-Bank drauflöten und kann dann noch RAM reinstecken. Aber die CPU ist meines Wissens nach verlötet. Aber ganz ehrlich, ihr habt es, glaube ich, gesehen in dem Ding, also die hat trotzdem nur 10%. Das Problem ist halt nur, wenn 1% vom Traffic gepuntet wird, ist das Ding überlastet. Und wenn wir dann doppelt so viel CPU reinschmeißen, ist es immer noch überlastet. Also, ja. Du willst halt nicht einen Kernel drauf kompilieren.
Ja, erstmal total coole Sache. Vielen Dank für den Vortrag. Ist es mit diesem Setup eventuell möglich, die Control Plane, also das Board mit der CPU, unabhängig durchzubooten von der Data Plane und die, ich sag mal, mit dem Stand, den sie gerade hat, einfach weiter switchen und routen zu lassen?
Das ist ein Hersteller-Feature, wo sehr viele Leute bestimmt sehr viel Geld dafür zahlen würden, was wir nicht gezahlt haben.
Okay. Hast du mal geschaut, wie viel Strom die Hardware verbraucht, mit und ohne Ports?
Nein. Also unsere Stromberechnung bei Hetzner müssen wir noch klären. Wir haben zwar PDUs, die das tracken können, aber da habe ich noch mein Serial Foo noch nicht ganz ausgeschöpft, dass wir das tracken können. Da haben wir noch ein bisschen Probleme, aber laut Info von ist die. Also im Datasheet stand drin, voll geladen, mit allen Ports auf Volllast 137 Watt. Ich glaube es nicht zwar ganz, weil 32 mal 4 Watt, was ja die Maximalleistung von so einem QSFP ist, ist irgendwie schon so knapp dran, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass dieses ASIC nur 20 Watt verbraucht. Also man sagt denen nach, dass sie stromsparend sind. Ja, ich glaube, unsere Cache-Server da drauf mit Epic, die verbrauchen schon mehr.
Noch Fragen?
Dann danke. Ah, nee, okay.
Vielen Dank für deinen Vortrag. Ich hätte nur eine Frage. Also wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du jetzt so Switching und Routing offloaden. Kann das Ding auch so Policies offloaden?
Ja, mit TC. Also nein. Also sowas mit IP-Rule, das kann es explizit nicht. Das können, glaube ich, neuere Switch, also ASICs, also wir haben ja Spectrum 1, das können, glaube ich, die neueren, aber IP-Rule geht aktuell nicht, also Policy-Based Forwarding. Du kannst aber halt Pakete wegwerfen auf gewissen Policies, was halt eine Firewall einfach ist.
Okay, krass. Vielen Dank.
Habt ihr noch Fragen? Ah, kommt doch noch eine, okay.
Das ganze Setup basiert ja auf dem SwitchDev-Interface zum Kernel. Ja. Kommuniziert das auch ordentlich die Hardware-Features? Nicht, dass man da irgendwie ein Kommando absetzt, sich darauf verlässt, dass das alles funktioniert und dann macht es das aber nicht in Hardware und man weiß das aber nicht.
Wie ganz genau der Code innen drin aussieht, weiß ich nicht. Aber wenn du IP-Route eingibst beispielsweise, steht dann dahinter auch, dass diese Route beispielsweise offloaded wurde. Also für Routes, die aus dem Management-Netz kommen, steht das nicht dran. Für Routes, die dann aber wirklich eingearbeitet wurden ins ASIC, sind die als RT-Offload markiert. Ob das aber einfach dran steht, weil es da hingeschickt wurde, oder ob es dann wirklich drin ist, das kann ich dir gerade nicht beantworten.
Hast du schon mal versucht, BRFs zu nutzen? Weil das wäre gerade für Layer 3 VPNs ganz interessant.
Das steht noch bei uns aus. Wir müssen das auch nutzen. Also wir brauchen keine Layer 3 VPNs, aber wir brauchen so in die Richtung, dass wir, also wir kriegen ja nicht die komplette Internet-Table in den da offloaded. Deswegen ist so der nächste Plan, die Internet-Table bis zu den Caches nach hinten zu ziehen und dass die Caches dann eigentlich sich, also dass die Caches entscheiden, an welchem Uplink wir dann den Traffic ausliefern. Dafür brauchen wir VRFs und anscheinend wird das auch unterstützt. Also VRFs sind in Cumulus Linux auf jeden Fall unterstützt und Cumulus Linux hat das meiste, glaube ich, auch alles über IP-Route irgendwie rausgemacht, also offloaded. Ich gehe davon aus, IPVRF funktioniert auch.
Gut, wenn es keine Fragen gibt, keine weiteren mehr, bedanke ich mich, bedanken wir uns.
Danke. Schönen Abend euch noch.